wenden wir uns dem Text zu von heute, also aus dem 1. Timotheusbrief, Kapitel 2. Und das Thema für heute lautet das öffentliche Gebet. Die meisten Menschen in unserem Volk wollen von Gott nichts wissen. Aber sie gebrauchen doch eine Menge Redewendungen, die zum Teil aus der Bibel stammen und zum Teil aus der Glaubenspraxis der Christen. Eine Redewendung zum Beispiel lautet, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Also die öffentlichen Gebete in den Gemeinden, die mit einem im Chor gesprochenen Amen abgeschlossen werden, die werden von unseren nichtchristlichen Zeitgenossen also offensichtlich als wesentlicher Teil unserer Zusammenkünfte wahrgenommen. Ja, wir sagen immer wieder Amen, wenn wir hier zusammen sind. Bei den Pfingstern ist es natürlich noch viel verrückter, die sagen zwischendurch auch laufend Amen. Aber so in seriösen Gemeinden ist das also, kommt schon auch ein paar Mal vor, vielleicht insgesamt in der Stunde. Gut, und genau darüber möchte ich heute sprechen, über das Gebet, und zwar das öffentliche Gebet in der Gemeinde. Denn im zweiten Kapitel des 1. Timotheusbriefs geht es offensichtlich nicht um das private Beten der Geschwister, sondern um das öffentliche Beten hier in der Gemeinde. Dem Apostel Paulus war das so wichtig, dass er diesem Thema in seinem Brief an Timotheus sozusagen ein ganzes Kapitel widmet, wobei der Paulus die Kapitel noch nicht eingeteilt hatte, die kamen erst viel später, so ungefähr 1200, glaube ich, nach Christus. Da hat jemand die Kapitel erfunden und so dazwischen gesetzt. Aber das ist jetzt nicht so wichtig. Timotheus jedenfalls sollte dafür sorgen, dass diese Angelegenheit des öffentlichen Gebetes in der Gemeinde in Ephesus gut geordnet wurde. Und er als guter Mitarbeiter musste also den Mut haben, auch schwierige Dinge in der Gemeinde anzusprechen. Wir sprechen also heute Abend weniger über das persönliche Gebet, wobei das natürlich immer die Voraussetzung für das ist. Man kann kaum in der Gemeinde beten, wenn man das nicht zu Hause auch persönlich tut. Und ich kann euch jetzt schon versichern, das ist durchaus von einiger Brisanz. Und wer das Kapitel gelesen hat, der hat das vielleicht auch im Kopf, diese Brisanz. Ich möchte beginnen mit einem Exkurs über Gebetsgemeinschaften. Dann sprechen wir über das Hauptanliegen des öffentlichen Gebets und drittens dann über seine Art und Weise. Paulus beginnt mit einem Aufruf zu dem, was für ihn das Erste und Wichtigste ist. Also geht also gleich so los, Kapitel 2, Vers 1 im 1. Timotheusbrief. Zuallererst fordere ich die Gemeinde zum Gebet auf, zum Bitten und Flehen, zu Fürbitten und Danksagungen für alle Menschen. All diese Bezeichnungen für Gebet stehen hier im Plural, also in der Mehrzahl. Es soll also nicht nur einmal geschehen, nicht nur einmal gebetet werden, sondern immer wieder und vielleicht auch in einer sogenannten Gebetsgemeinschaft. Der Begriff ist eigentlich gar nicht biblisch, denn er erscheint nicht in der Bibel. Gebetsgemeinschaft, das finden wir da vergeblich, wenn wir im Computer oder in einer Konkordanz suchen. Aber die Sache natürlich, was ist das? Ich habe mir da schon lange Gedanken gemacht und noch nie bei anderen irgendetwas Vernünftiges darüber gefunden. Also musste ich notgedrungen selber suchen. Was sagt denn die Bibel eigentlich dazu? Es ist nicht sehr viel. Als Petrus in der zweiten Verfolgungswelle, die über die junge Gemeinde Jerusalem hereinbrach, als er verhaftet wurde, betete die Gemeinde für ihn. Apostelgeschichte 12 steht das, Vers 5. Während Petrus streng bewacht im Gefängnis saß, betete die Gemeinde unablässig für ihn zu Gott. Okay, das ist uns alles klar. Bloß, Wie haben die das gemacht? Da haben die Katholiken eine ganz andere Vorstellung davon als die Pfingstler. Also bei den Katholiken hätten die damals pausenlos bis zur Erschöpfung Vaterunser gebetet. Aber Maria war damals noch nicht erfunden, zum Glück. Das ist ja eine ganz andere Geschichte. Die Pfingstler, die hätten alle durcheinander geredet. Gleichzeitig. Und in so einer Art Brüdergemeinde wäre das schön der Reihe nachgegangen. Ja, einer hätte gebetet, hätten die wieder Amen gesagt. Aber was ist jetzt richtig? Wie steht's denn hier? Welche Hinweise gibt uns eigentlich die Schrift? Und was passiert eigentlich in einer Gebetsgemeinschaft? Wie gesagt, die Schrift hat sehr wenig Hinweise, aber einige immerhin. Aus diesem Vers, den wir eben gelesen haben, aus dem ersten Timotheusbrief, habe ich immerhin einen Schlüssel gefunden für Gebetsgemeinschaft. Es ist das Wort, das hier im Grundtext für Fürbitte steht. Also ich fordere die Gemeinde zum Gebet auf, zum Bitten, Flehen, Fürbitten und Danksagungen. Das Wort für Fürbitte, es heißt im Griechischen Enteuxis, das kommt nur zweimal vor im ganzen Neuen Testament, und zwar nur hier und noch einmal im Kapitel 4, Vers 5. Da wird es anders übersetzt. Augenblick, gucken wir gleich mal. Ja, hier wird es normalerweise einfach bloß mit Gebet übersetzt. Hier im Kapitel 2, Vers 1 ist es der Ausdruck für ein öffentliches Gebet in der Gemeinde. Im Kapitel 4, Vers 5 ist es ein Gebet praktisch zu Hause, wie das Tischgebet, also privates Gebet oder im häuslichen Kreis. Da wird das gleiche Wort gebraucht. Also immerhin einmal ein öffentliches Gebet, einmal ein persönliches Gebet. Das Wort selbst, Enteuxis im Griechischen, bedeutet eigentlich das Zusammentreffen. Und das meint die Unterredung mit einer höher gestellten Person. Also zum Beispiel, wenn man eine Eingabe machen will, eine Petition, eine Bittschrift, überreichen will zugunsten von jemand anders. Es ist sozusagen die offizielle Vorsprache oder die schriftliche Eingabe zugunsten von jemand anders bei einem König. Ja, so in der damaligen Zeit, ja, der Höchstgestellte in der damaligen Gesellschaft war der König. Und man könnte eher an so etwas denken wie Audienz. Ja, das ist vielleicht vergleichbar. Unsere Vorstellung von Gebet sollten wir bitte also möglichst nicht an ein Telefongespräch anlehnen. Denn das ist in jedem Fall falsch. Auch wenn wir das unseren Kindern gern beibringen, so die Telefonnummer 5015, ja, vom Psalm her, rufe mich an in der Not. Aber es ist ja doch ein anderes Anrufen als ein Anrufen per Telefon. Denn wir reden ja nicht wirklich mit Gott. Obwohl das manche unverdrossen behaupten. Wir reden zu Gott. Versteht ihr? Das ist ein ziemlicher Unterschied. Wir plaudern mit Gott nicht so, wie ich mit jemand plaudern kann am Telefon. Oder ihm auch meine Sorgen sagen kann, kann ich natürlich auch, ja. Mit Gott ist es doch nicht so, wie jeder von uns weiß. Also Telefongespräch ist ein bisschen verkehrt. Und wenn ich das Bild nehme, dann wäre am anderen Ende sozusagen der Anrufbeantworter. Der ja doch nicht mir wirklich antwortet, sondern ja nur erstmal mein Gespräch registriert. Also ich denke von daher, dieses Bild ist ja sowieso ein technisches Bild, was es so lange ja noch gar nicht gibt. Es gibt es ja erst, seit es Telefon gibt. Da haben die Leute gedacht, das ist ein schönes Bild für Beten. Ist es aber nicht. Es ist eher so eine Audienz. Eine Audienz bei Gott. Und das finde ich ein schönes Bild, weil das auch biblisch ist selber. Das heißt, ich habe Zugang zu dem Allerhöchsten. Das ist überhaupt nicht einfach. Zugang zu haben zu dem Allerhöchsten, also wenn ich mich jetzt bei unserem Bundespräsidenten meinethalben anmelden würde, tja, das wäre äußerst schwierig, da überhaupt jemals Zugang zu bekommen. Wieso sollte der sich gerade mit mir abgeben? Bei Gott habe ich das also. Und ich darf dort auch meine Anliegen vortragen bei Gott. meinen Dank darf ich ihm sagen, meine Fürbitte, meine Gebete, überhaupt alles, was ich da möchte. Aber ob Gott jetzt gleich antwortet, weiß ich nicht. Er hat es auf jeden Fall aufgenommen und registriert. Seine Antwort kann zum Beispiel darin bestehen, dass er mir meine Bitte erfüllt. Oder dass ich im Frieden wieder meine Arbeit verrichten kann. Oder was auch immer. Und es gibt schon auch mal einzelne Fälle, wo er konkret was gesagt hat. So wie bei einer Audienz. Ich denke, das trifft viel eher die Wirklichkeit unserer Gebete. Und wenn ich das mal auf Gebetsgemeinschaft übertrage, finde ich das auch sinnvoll, dann sind wir sozusagen alle miteinander zu einer Audienz eingeladen. Stellt euch vor, wir wären also beim Bundespräsident eingeladen und natürlich würden wir dort, so ist jedenfalls unsere Vorstellung, nicht alle gleichzeitig reden. Und vermutlich auch nicht im Chor, das käme ihm irgendwie merkwürdig vor, wenn wir eine Bitte vortragen wollen. Okay, dann soll also richtig der Chor singen. Oder Singeteam, wie heißt es bei euch? Ja. Also, wahrscheinlich ist das schon so, bei einer gemeinsamen Audienz, dass da einer spricht, der trägt das Anliegen vor, der ganzen Gruppe, und die anderen nicken. Und das Nicken ist in unserem Fall das Amen. Ja, wir bestätigen das Gebet, wir sagen, jawohl, so soll es sein, das ist richtig, wir stehen dahinter. Der Beter macht sich sozusagen zum Sprecher der Versammlung und sagt das, was die Versammlung miteinander in dieser Audienz erreichen möchte. Es könnte sich noch ein zweiter Beter anschließen und das Anliegen von einer anderen Seite bringen oder ein zweites Anliegen, vielleicht auch noch manche andere. Hoffentlich aber ist es so, in einer Gebetsgemeinschaft, dass da nicht nur jeder sein eigenes Gebet betet, sondern dass er wirklich das betet, was die ganze Gemeinde jetzt will vor Gott. Ich habe schon eine Menge Gebetsgemeinschaften erlebt, die weiter nichts waren als eine Summe von Einzelgebeten. Jeder betet das, was er zu Hause auch beten würde. Und kein Wunder, dass vielen das so langweilig ist, dass sie gar nicht mehr dahin kommen. Obwohl man andererseits doch weiß, wie wichtig das ist. Es ist eben keine wirkliche Gebetsgemeinschaft. Jeder erzählt nur das, was ihm also wichtig ist. Manche fangen sogar an mit Predigen beim Beten. Das ist also nicht so die ganz feine Art. Natürlich dürfen wir also durchaus für verschiedene Anliegen beten, und das gleiche Anliegen auch von mehreren Seiten vorbringen. Und die anderen bestätigen dann die Gebete immer wieder durch ihr Amen. Aber das scheint mir eine doch einigermaßen biblische Vorstellung zu sein von Gebetsgemeinschaft. Eine letzte Frage in diesem Zusammenhang. Wer betet eigentlich in einer Gebetsgemeinschaft? Ich meine, kann ich das Gebet eines Bruders, der betet und zu dem ich dann anschließend Amen sage, kann ich das als mein Gebet bezeichnen? Und diese Frage müssen wir eindeutig mit Nein beantworten. Der Schriftbeweis dazu findet sich in 1. Korinther 14, Vers 16. Da steht, denn wenn du mit dem Geist Gott rühmst, wie soll dann jemand, der diese Sprache nicht versteht, das Amen zu deiner Danksagung sprechen? Er weiß doch nicht, was du gesagt hast. Es kann sein, dass du gut gedankt hast, aber er hat nichts davon. An dieser Stelle, hier wird mehreres ausgesagt. Hier geht es eigentlich um diese Problematik mit dem Zungenbeten. Aber unabhängig vom Zungenbeten, hier geht es ja auch um Beten überhaupt. Hier wird aber gesagt, dass jemand, also einer spricht in der Gemeinde, da hätten die Pfingstler also nicht recht mit ihrer Praxis, dass es alle gleichzeitig machen. Einer spricht und die anderen sagen zu dem das Amen. Die können aber nur dann Amen sagen, natürlich, wenn sie alles verstanden haben. Und von daher soll er vernünftig und klar reden. aber es ist das Amen zu deiner Danksagung. Es ist also dein Gebet, zu dem ich mein Amen spreche. Dieses biblische Verständnis hat durchaus manche Konsequenzen noch für die Praxis, auch bei Gebetsgemeinschaften, aber darauf will ich jetzt nicht weiter eingehen. Das betrifft vor allen Dingen auch ältere Brüdergemeinden. Und wer will, kann mich ja nachher danach fragen. Kommen wir jetzt zu unserem Text zurück. Exkurs ist also beendet und gleichzeitig unser erster Punkt. Es geht um 1. Timotheus 2, um das Anliegen des öffentlichen Gebets, seine Art und Weise, seinen Inhalt und seine Form. Also der zweite Punkt lautet das Anliegen des öffentlichen Gebets. Und das könnte man gleich so sagen, es ist die Rettung der Gesellschaft. Ich lese 1. Timotheus 2 nochmal ab Vers 1. Zuallererst fordere ich die Gemeinde zum Gebet auf, zum Bitten und Flehen, zu Fürbitten und Danksagungen für alle Menschen, besonders für die Regierenden und alle, die Macht haben. Wir beten für sie, damit wir in Ruhe und Frieden ein Leben führen können, das Gott in jeder Hinsicht ehrt und das auch von Menschen geachtet werden kann. Das ist gut und es gefällt Gott, unserem Retter. Er will ja, dass alle Menschen gerettet werden und die Wahrheit erkennen. Denn es gibt nur einen Gott und nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen, das ist Jesus Christus, der Mensch wurde und sich selbst als Lösegeld für alle ausgeliefert hat. Damit wurde zur rechten Zeit das Zeugnis erbracht, dass Gott die Menschen retten will. Und dafür hat er mich als Verkündiger und Apostel eingesetzt. Das ist die Wahrheit, ich lüge nicht. Als Lehrer, der die nichtjüdischen Völker im Glauben und in der Wahrheit unterrichten soll. Paulus ruft also zum Gebet für alle Menschen auf, besonders für Könige und alle, die obrigkeitliche Befugnisse haben. Für alle Menschen. Nun, das meint wohl nicht die 6 Milliarden, sondern das ist unmöglich. Es sei denn, man bittet so, Herr, nun segne alle Menschen und auch die Missionare auf den Missionsfeldern. Amen. Dann hätte man alles erledigt. Aber so wollte Gott offensichtlich nicht, dass man betet. Ich meine, es sind alle, die man kennt. Für die soll man beten. Und von allen Menschen, wenn ihr jetzt mal an die ganze Welt denkt, dann kennt ihr vor allen Dingen die Politiker. Die sogenannte Obrigkeit. Denn deren Bild ist ständig in der Zeitung oder im Fernsehen. Ihr kennt auch Leute, die international agieren. Das ist die Obrigkeit. Und für die soll man beten. Also das sind die, die wir kennen. Es war damals auch schon so. Die wussten natürlich alle, wer der Kaiser in Rom ist. Und wenn das da gewechselt hat, die wussten das schon. Die wussten zum Teil sogar, wie der aussah, denn die hatten Münzen. Der Herr Jesus, der hat ja mal gesagt zu den Pharisäern, die ihn da aufs Glatteis führen wollten, na, zeig mir mal eine Münze. Und wessen Bild ist da drauf? Und da mussten sie ganz kleinlaut sagen, ja, des Kaisers. Also, wer der Kaiser war, das wusste jeder im ganzen Römischen Reich. Das sind die Menschen. Man soll also besonders für sie beten. Paulus nennt 2 Gründe dafür. Erstens, damit wir in Ruhe und Frieden ein Leben führen können, das Gott in jeder Hinsicht ehrt und das auch von Menschen geachtet werden kann. Und das, der zweite Grund, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und die Wahrheit erkennen. Also, wir sollen für die Regierenden und alle, die Gewalt haben, also die wir da kennen, beten, damit wir innerlich und äußerlich ein ruhiges Leben führen können, in Furcht vor Gott einerseits und Ehrbarkeit vor den Menschen. Gottes Furcht oder Frömmigkeit, übersetzt es, glaube ich, Luther, das ist ein Wort, das heißt eigentlich Gottseligkeit, so übersetzt es jedenfalls die Elberfelder. Und das ist wieder so ein Schlüsselbegriff in den sogenannten Hirtenbriefen oder den sogenannten Pastoralbriefen, Gottseligkeit. Er kommt in diesen 3 Hirtenbriefen, also die 2 an Timotheus und Titus, kommt er immerhin 10-mal vor und nur noch 4-mal im 2. Petrusbrief und sonst überhaupt nicht im Neuen Testament. Also schon ein wichtiger Begriff. Ich kann jetzt nicht darüber predigen, über den Begriff Gottseligkeit, das lohnt sich eigentlich. Nur eine kurze Erklärung. Es meint eine liebevolle Ehrfurcht vor Gott. Das ist eigentlich Gottseligkeit. Das Wort kann man fast nicht übersetzen. Es meint also Ehrfurcht und Liebe und Achtung und Furcht auch ein bisschen. Das ist alles so reingemischt. Deswegen hat man also Gottseligkeit hier reingegeben. Aber Seligkeit hat heute einen ganz merkwürdigen Klang. Ja, ich bin selig und so. Ja, so was Gefühlsmäßiges, das meint es überhaupt nicht. Gefühl spielt schon eine Rolle, aber im Sinne von Ehrfurcht und Achtung. Vielleicht sogar ein bisschen Furcht, aber gleichzeitig Liebe. Das kann man im Deutschen also nicht ausdrücken. Ja, oder ihr müsst ein neues Wort mal erfinden. Ich habe es meistens wiedergegeben in liebevoller Ehrfurcht vor Gott. Diese Ehrfurcht vor Gott, Gottseligkeit oder Gottesfurcht, diese liebevolle Ehrfurcht vor Gott, die wird bei den Menschen sichtbar, die Menschen, die uns beobachten, in einem Leben in Würde und Ehrbarkeit. Und deswegen wird das manchmal auch mit Frömmigkeit wiedergegeben. Das meint ein heiliges Leben, das sich nicht auf eigene Leistungen stützt, sondern ein Leben, das Gott ehrt. Menschen, die das einfach deutlich machen, dass sie mit allem, was sie tun, Gott ehren. Das sind gottselige Menschen oder eben solche, die in liebevoller Ehrfurcht vor Gott leben. Die Gläubigen möchten das also. Die möchten so leben. Das ist ihre Absicht. Das geht aber nur, wenn die Obrigkeit den Freiraum dazu lässt. Und das ist das Problem. Als Paulus diese Zeilen schrieb, im Jahr 58 nach Christus, herrschte seit 4 Jahren der berüchtigte Nero, Kaiser Nero, 54 bis 68. Wisst ihr, die Tatsache, dass wir uns hier im Frieden versammeln können, öffentlich, das ist abhängig von unseren gesetzlichen Rechten. Und deshalb sollten wir durchaus auch für unsere Obrigkeit beten. Und wenn wir das tun, da gibt es noch einen interessanten Aspekt, den wir meistens gar nicht beachten. Es ist fast so ein bisschen verpönt. Und ich hatte im Osten durchaus in der DDR früher Schwierigkeiten, den Geschwistern das beizubringen, für den Erich zu beten. Irgendwie wollte das nicht so richtig in den Kopf. Oder sollen wir für den vierfachen oder dreifachen oder wie viel Ehebrecher beten? Der jetzt die Geschicke unseres Landes führt, es fällt einem manchmal ein bisschen schwer, ne? Und trotzdem sollen wir es tun. Trotzdem. Ganz egal, wie wir darüber denken, denn einerseits sind wir davon abhängig, dass wir wirklich ein ruhiges Leben führen und das hat zurzeit durchaus den Anschein, als ob der Ton gegen die Christen immer schärfer wird. Dass es bald so unter Umständen so weit kommen kann, dass wir manche Dinge nicht mal mehr sagen dürfen, obwohl sie in der Bibel stehen. Also wir dürfen schon noch sagen, dass sie in der Bibel stehen. Wir dürfen aber nicht mehr sagen, dass sie eine Bedeutung für heute haben. Da sind wir schon ziemlich dicht dran. Aber ich wollte die andere Seite sagen, wenn wir nämlich für die Obrigkeit beten, machen wir auch damit deutlich, dass die Obrigkeit noch eine Obrigkeit über sich hat. Dass das ja eigentlich gar nicht unsere Obrigkeit ist. Dass die ja nur unter einer Obrigkeit stehen. Und zwar einer Obrigkeit, die die höchste von allen ist. Und zu denen haben wir jederzeit Zugang. Und können unsere Anliegen dort vorbringen. Es geht hier also nicht um so eine Bürgerlichkeit, ja, oder vielleicht sogar eine Spießbürgerlichkeit. Das meint es gar nicht. Sondern es geht um die Möglichkeit, dass wir das Evangelium im Frieden verbreiten dürfen. Und dass wir, sagen wir mal, auch ein anständiges Leben führen können und nicht angewiesen sind, vielleicht auf Diebstahl, bloß damit wir genug zu essen haben. Stell dir vor, ja, wenn alles Anarchie ist, wie kann man dann überhaupt leben? Ja, also, dass die äußeren Bedingungen gegeben sind, und dafür ist schon wichtig zu beten. Das Leben eines wiedergeborenen Christen soll von dieser inneren und äußeren Ruhe gekennzeichnet sein, die aus der Fürbitte für andere Menschen kommt. Und das ist wichtig. Ich habe das auf meinen Gebetszetteln zu Hause stehen, also auch die ich mit habe immer natürlich. Wirklich, Gebet für die Obrigkeit kommt jeden Tag dran. Und zwar die, also die ich jetzt besonders kenne, das fängt an bei unserem Bürgermeister in Hammerbrücke natürlich. Euren kenne ich ja gar nicht hier. Ja, und dann den Landrat und dann die vom Land. Ja, und dann natürlich, also vom Sachsen meine ich, und dann natürlich von der Bundesrepublik. Der zweite Grund unserer Fürbitte, der ist auch bemerkenswert. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Das ist ein Ausdruck eines Wunsches. Gott möchte das. Es ist kein göttlicher Erlass, denn es werden ja nicht alle Menschen gerettet. Aber Gott will, dass sie gerettet werden. Die Frage ist, willst du das auch? Wenn ja, dann wirst du wenigstens für sie beten. Wir haben gerade gesagt, alle Menschen, das ist zuerst die Obrigkeit. Und vielleicht kann man von daher schließen, das sind die, die du kennst. Das sind deine Nachbarn, das sind deine Arbeitskollegen, das ist der Friseur, zu dem du gehst, oder der Bäcker oder der Fleischer oder so. Leute, die du kennst, sind das. Gott will, dass sie alle gerettet werden. Wenn du es nicht willst, dass sie gerettet werden, wirst du auch nicht für sie beten. Wozu? Es soll Christen geben, die nicht einmal für ihre Nachbarn beten, für die, die sie kennen. Paulus, er schreibt übrigens von einem Gebet in vierfacher Form, vielleicht eine Steigerung. Flehen ist das Erste, das ist so die Bitte eines Menschen in Not. Gebete, das zeigt so die Ausrichtung überhaupt auf Gott. Allein auf Gott. Von ihm erwarte ich das. Fürbitte war dann, das haben wir vorhin schon gesagt, die direkte Audienz bei Gott. Und der Dank kommt dann eben für die empfangenen Segnungen. Ja, für das, was Gott uns geschenkt hat. Also es ist vielleicht weniger, es geht hier nicht um vier verschiedene Gebetsarten, sondern um die Art meines Gebetes überhaupt. Wenn ich an die Obrigkeit denke, kann ich auch mal danken. Da muss man bloß die richtigen Vergleiche haben. Ja, denkt an Deutschland und denkt an irgendein beliebiges anderes Land in der dritten Welt oder Zweidrittelwelt, wie man heute sagt. Warum will Gott, dass alle gerettet werden? Vers 5. Denn es gibt nur einen Gott und nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen. Das ist Jesus Christus, der Mensch wurde und sich selbst als Lösegeld für alle ausgeliefert hat. Damit wurde zur rechten Zeit das Zeugnis erbracht, dass Gott die Menschen retten will. Der Herr Jesus war also der Beweis oder das Zeugnis dafür, dass Gottes Heilsplan zur richtigen Zeit ausgeführt wurde. Und es ist ja eigentlich frappierend, ja, die Begründung dafür, Gott will, dass alle gerettet werden, ja, und auch für unsere Gebete, die Begründung ist, denn es gibt nur einen Gott. Das ist der Alleinvertretungsanspruch der Christen. Wenn es wirklich noch andere Götter gäbe, dann müsste man die Moslems nicht evangelisieren oder andere Religionen. Dann müsste man einen Dialog mit ihnen führen, wie das die Ökumene heute macht. Nein, wir sollen sie missionieren. Gott will, dass sie gerettet werden. Eben weil es nur einen Gott gibt und das andere, was die anbeten, sind laut Bibel Dämonen, teuflische Geister oder Nichtse, also eingebildete Dinge. Ja. Mehr nie. Mehr in keinem Fall. Wir müssen weiter. Drittens, die Art und Weise öffentlichen Gebetes für Männer und Frauen. Nun müssen wir ein etwas heißeres Eisen anfassen. Ich hoffe aber, ihr seid mit mir einverstanden, dass wir diesen Text nicht einfach unter den Tisch fallen lassen. Auch wenn er nicht der gängigen Mode entspricht. Wir müssen uns nun mal mit dem Wort Gottes auseinandersetzen, so wie es ist. Ob uns das passt oder nicht, spielt dabei keine Rolle. Wir leben nicht nach der Mode und nach dem Zeitgeist, sondern wir sind Menschen, die sich am Wort Gottes orientieren. Und natürlich sich anstrengen wollen und müssen, erstmal überhaupt zu verstehen, was hier steht, was Gott denn hier will. 1. Timotheus 2, Abvers 8. Ich will nun, schreibt der Apostel Paulus, dass die Männer an jedem Versammlungsort beten und dabei ihre Hände mit reinem Gewissen erheben, frei von Zorn und Streit. Und genauso will ich, dass die Frauen mit ihrer Kleidung keinen Anstoß erregen und sich bescheiden und zurückhaltend schmücken. Sie sollen nicht durch aufwendige Frisuren, Gold, Perlen oder teure Gewänder auffallen, sondern durch gute Werke. Das ist der Schmuck von Frauen, die Ehrfurcht vor Gott haben. Eine Frau suche Belehrung durch stilles Zuhören in aller Unterordnung. Zu lehren erlaube ich einer Frau jedoch nicht, auch nicht über den Mann zu herrschen, sondern ich will, dass sie sich still verhalte. Denn zuerst wurde Adam geschaffen, dann die Eva. Es war auch nicht Adam, der betrogen wurde. Die Frau ließ sich verführen und übertrat das Gebot. Doch auch sie wird gerettet werden, gerade wenn sie Kinder gebiert, vorausgesetzt, dass sie im Glauben und in der Liebe bleibt und verantwortungsbewusst ein geheiligtes Leben führt. Das ist schon Zündstoff genug. Fangen wir bei den Männern an. Die sind zuerst dran. Paulus hat hier mit apostolischer Vollmacht Anordnungen getroffen, die auch für uns bindend sind. Denn Paulus war der von Gott bestellte Lehrer der Nationen, wie er es gerade im Vers 7 gesagt hat. Die Männer der Gemeinde sollen an jedem Ort beten, steht hier. Der Begriff ist fast überall ein Ausdruck, der den Versammlungsort beschreibt. Also egal, wo die Gläubigen sich versammeln, dort sollen die Männer beten. Und zwar die Hände nach oben ausgebreitet. Die Hände aufheben. Das ist eine Gebetshaltung, die unter uns gar nicht üblich ist, weil wir Angst haben, als Pfingstler angesehen zu werden, ja, wenn man so betet. Andererseits, ihr macht ja alle die Augen zu beim Beten, was gar nicht in der Bibel steht. Und von daher dürftet ihr das ja gar nicht merken, wenn jemand so betet. Versteht ihr? Diese Haltung steht hier da. Ja? Also man darf durchaus so beten. Es drückt etwas aus. Jede Gebetshaltung drückt etwas aus. Ja? Es gibt die Gebetshaltungen, die sind in der Bibel als Beispiel gegeben, nicht unbedingt Vorschrift. Es gibt oftmals ein Beten, sagen wir mal, der Länge lang hingestreckt. Ja, also liegen, nicht auf dem Rücken liegen, sondern auf dem Angesicht liegen. Oder kniend oder stehend. Also selbst sitzend. Es sind also alle möglichen Gebetshaltungen auch möglich. Und die Hände nach oben ausgebreitet heißt einfach, ich wende mich zu Gott. Ja, meine Körperhaltung drückt ja auch was aus. Also ich meine, uns wird nichts vorgeschrieben, aber wenn jemand die Hände in die Hosentaschen steckt, indem er betet, drückt auch eine Haltung aus. Versteht ihr? Unwillkürlich, unter uns Menschen. Ja, es gibt also bestimmte Gesten, die drücken schon was aus. Und beim Gebet möchte ich auch in meiner Körperhaltung was zum Ausdruck bringen. Aber wie gesagt, da ist jetzt kein Gesetz. Gemeint ist hier also meine Hinwendung zu Gott für die Männer. Das öffentliche Gebet muss von der Hinwendung zu Gott gekennzeichnet sein. Und diese Hinwendung darf natürlich nicht bloß äußerlich sein. Ja, das wäre albern, wenn jemand so betet, äußerlich, aber dann anfängt zu predigen zu den Leuten und sich über die Menschen zu beklagen. In der letzten Gemeinde, wo ich war, da hat mir mal einer erzählt, wie das einer dann gemacht hat. Ja, wie also so mit weinerlicher Stimme sich dann beklagt hat über etliche Missstände in der Gemeinde und so. Also, dann kann man nur noch sagen, und während unser Bruder weiterbetet, lasst uns singen das Lied Nummer sowieso. Ja, das wäre dann vielleicht ein vernünftiger Abschluss. Aber okay, ich hoffe, wir brauchen das so nicht. Also versteht ihr, die Hinwendung zu Gott, die muss echt sein. Und zwar, heilige Hände soll er aufheben. Das meint, mein Verhältnis zu Gott muss in Ordnung sein. Das bedeutet, heilige Hände. Also meine Hände sind nicht beschmutzt oder so. Dann steht da, ohne Zorn. Das Verhältnis zu den Geschwistern muss in Ordnung sein. Wie kann ich mich denn zum Sprecher der Gemeinde machen, wenn ich zornig bin auf einige, die da sind? Ja, wenigstens was von mir, also was mich betrifft, muss meine Haltung in Ordnung sein. Schließlich, ich muss mit mir selbst im Reinen sein. Ich bete ohne irgendwelche Hintergedanken, ohne irgendwelche Erwägungen oder Überlegungen. Oder sozusagen, ja, dass ich jemand so hinterrücks eins auswische bei meinem Gebet. Das ist alles schon passiert. So sollen die Männer beten. Nun zu den Frauen. Den heiligen Händen der betenden Männer entspricht die würdige Haltung der Frauen, die sich durch Gottesfurcht auszeichnen. Ein bisschen umstritten bei den Auslegern ist dieses ebenso, was da steht am Anfang von Vers 9. Nach allem, was ich sehen kann, bezieht sich das ebenso hier nicht auf das Beten, also das hier gemeint wäre, ja, ebenso sollen die Frauen beten und dann wird ihre Kleidung beschrieben oder so etwas, sondern es ist also vom ganzen Zusammenhang her und der Bedeutung ist es viel sinnvoller, so sagen es auch viele Ausleger, das auf das Ich will zu beziehen. Paulus drückt seinen Willen aus in puncto Gebete für die Männer und in puncto Äußerlichkeit bei den Frauen. Also ich habe es deswegen so übersetzt, ich will nun, dass die Männer an jedem Versammlungsort beten und dabei ihre Hände mit reinem Gewissen erheben, frei von Zorn und Streit. Und genauso will ich, dass die Frauen mit ihrer Kleidung keinen Anstoß erregen und sich bescheiden und zurückhaltend schmücken und so weiter. Also, dem heiligen Beten der Männer entspricht die würdige Haltung der Frauen, die sich der Gottesfurcht befleißigen. Das heißt, also auch bei den Frauen, die Gott in liebevoller Ehrfurcht begegnen. Gott. Ich begegne Gott. Das wird sich auch in ihrem Äußeren ausdrücken und darauf legt der Apostel Paulus hier Wert. Eine Frau wird also weder als aufgedonnerte Matrone auftreten, noch als unzüchtiges Flittchen. Und zwar nicht deshalb, weil die Brüder in der Gemeinde ja sowieso so altmodisch sind, sondern weil die Schwester den Herrn liebt. In liebevoller Ehrfurcht vor Gott. Gott begegne ich beim Beten. Das heißt natürlich nicht, dass sie abstoßend hässlich herumlaufen soll, sondern ihr eigentlicher Schmuck soll der innere sein. Ja, der Schmuck einer gläubigen Frau besteht von ihrem Anblick her, wenn man es mal so einteilen will, wie es hier auch steht, nicht in luxuriöser Kleiderpracht, nicht in aufwendiger Haartracht, nicht im teuren Geschmeide, sondern in hübscher und ordentlicher Kleidung, in Scham und Sittsamkeit. Und von ihrem Tun her besteht es in guten Werken. Liebe Geschwister, eine Gemeindeversammlung ist keine Kulturveranstaltung, wo man sein Vergnügen sucht und seine Zerstreuung und wo man sich und seine Kleidung zur Schau zu stellen pflegt. Wenn man ins Theater geht, macht man das. Da kann man das auch reihenweise, sich angucken, wie die Leute da auftreten. Gerade wenn wir beten, sind wir eingeladen zur Audienz bei Gott. Und da kommt das natürlich auf das an, was Gott gefällt, nicht was uns gefällt. Wir betreten sozusagen im Geist den himmlischen Thronsaal im Angesicht Gottes. Ich finde, nun, das mag natürlich eine Geschmackssache sein, aber ich finde, es ist durchaus eine gute Gewohnheit, wenn wir dazu aufstehen. Das ist also häufiger in Deutschland der Fall, dass man beim Beten aufsteht, in England etwa, da steht man beim Singen auf und bleibt beim Beten gerade sitzen. Ja, das hängt natürlich ein bisschen von der Gewohnheit ab, die man hat. Aber auf jeden Fall, in der Gegenwart dieses heiligen Gottes muss ich heilige Hände haben, die nicht mit Sünde, mit Zorn oder Streit beschmutzt sind, wenn ich im Namen der Versammlung mein Wort an den allerhöchsten Gott richte. Und es ist eigentlich keine Frage, das ist selbstverständlich, dass wir alle den größten Wert darauf legen, diesem Gott zu gefallen. Diesem Gott, der eben bestimmte Dinge nicht ausstehen kann. Die Aussagen der Schrift über die Aufgabe der Frau in der Gemeinde legen Wert allgemein auf ein stilles Dasein für Gott, weisen jede öffentliche Lehr- und Leitungstätigkeit zurück. Die Frauen sollen also weder das Lehrgespräch in der Gemeindeversammlung durch ihre Fragen dominieren, noch sonst selbst lehren und damit über den Mann herrschen, sondern sie sollen sich einfach in der Stille halten. Einige Ausleger meinen, das würde sich nur auf die Frauen in Ephesus beziehen. Das ist natürlich eine beliebte Auslegung. Bei Korinth sagt man nur auf die Frauen in Korinth, weil die so verrückt waren. Aber in beiden Fällen sagt Paulus deutlich, einerseits entweder, es geht hier um alle Gemeinden, in Korinth sagt er das, hier geht es nicht einfach bloß um die Gemeinde Ephesus, sondern hier geht es um eine Ordnung, die Gott mit der Schöpfung schon gegeben hat, von Anfang an. Und die Bezugnahme auch auf den Sündenfall hier macht es zu einer universellen Aussage. Paulus argumentiert so, weil die Frau damals betrogen wurde und Adam verführte, darf sie auch heute in der Gemeinde den Mann nicht belehren. Damit ist nicht gemeint, überhaupt nicht, dass die Frau etwa sozusagen die Hauptverantwortung für den Sündenfall bekam. Schuldanteil der Frau bei dem Sündenfall aufmerksam gemacht. Und offensichtlich wird an dieser Stelle eine besondere Gefährdung sichtbar, eine Gefährdung der Frau, die auch nach dem Sündenfall fortbesteht, nämlich ihre leichte Verführbarkeit. Offenbar verwendet oder der Apostel Paulus dieses Argument deshalb hier. Der Hinweis auf die besondere Verführbarkeit der Frau zeigt, und so steht es ja nun da, entschuldigt bitte, aber ich kann nichts anderes euch sagen, als hier steht. Die zeigt, dass der Apostel mit dem Ausschluss der Frauen vom Leitungs- und Lehramt die Frauen also nicht benachteiligen will, sondern in ihrem Frausein, auch mit ihren besonderen Gefährdungen und Gefahren schützen will. Also das heißt, die Zulassung der Frauen zum Lehr- und Leitungsdienst, Leitungsfunktionen in der Gemeinde, würde nicht nur gegen Gottes Schöpfungsordnung verstoßen, sondern gleichzeitig, und das wird meistens nie bedacht, die Frauen Gefährdungen aussetzen, denen sie nicht gewachsen sind, normalerweise von Natur aus. Hinter all dem steht das Leitbild, das von der Schöpfung vorgegeben ist, von der Frau als Gehilfin des Mannes, die durch stille Sanftmut dessen öffentliche Wirksamkeit begleitet und gerade durch ihr verborgenes Dasein vor Gott einen Einfluss entfaltet, der in seinen Segenswirkungen gar nicht überschätzt werden kann. Vers 15. Doch auch sie wird gerettet werden, gerade wenn sie Kinder gebiert, vorausgesetzt, dass sie im Glauben und der Liebe bleibt und verantwortungsbewusst ein geheiligtes Leben führt. Dieser Vers ist sehr schwierig in den verschiedenen Übersetzungen, ist überhaupt sehr schwierig zu übersetzen. Wörtlich steht, sie wird gerettet durch Kindergebären. Die Elberfelder hat einen Zusatz gemacht, durch Kindergebären hindurch. Dass sie sozusagen durch die Geburt hindurch gerettet wird. Das kann so verstanden werden. Oder es weist hin auf die endgültige Errettung, die beim Kommen des Herrn geschenkt wird. Wobei also die grammatische Form von gerettet, das wäre ein Hinweis darauf, dann würde sich das Kindergebären, sie wird durch Kindergebären gerettet werden, so nicht auf die Geburt von eigenen Kindern beziehen, sondern auf die Geburt des Herrn, des Erlösers. Aber das ist alles äußerst schwierig, diese Auslegung. Deswegen habe ich es auch so wiedergegeben, wie ich es euch vorgelesen habe. Also sie wird gerettet werden, auch gerade wenn sie Kinder gebiert. Sie wird gerettet werden. Wenn sie, und das sie bezieht sich eindeutig immer auf die Frau, nie auf die Kinder. Steht normalerweise in der Mehrzahl. Ich habe es hier bewusst in der Einzahl gelassen, damit deutlich wird, es meint tatsächlich die Frauen. Es meint nie die Kinder. Das wird aus der griechischen Grammatik deutlich, das ist keine Frage. Also, ja, nicht die Frauen werden gerettet, wenn die Kinder ein ehrbares Leben führen, sondern die Frauen werden gerettet, wenn sie selbst, oder bleiben gerettet sozusagen, ja, wenn sie in der Liebe bleibt. Und daran wird ja deutlich, dass sie gerettet ist. Fassen wir zusammen. Wir haben über das Wesen der Gebetsgemeinschaft gesprochen, das Anliegen des öffentlichen Gebets. Das ist also das Gebet für die Obrigkeit und für die Rettung aller Menschen. Also aller Menschen, offensichtlich derer, die wir kennen. Das ist also meine Erklärung dafür. Dann haben wir über die Art und Weise des Gebetes gesprochen. Die Männer sollen dort, wo sich die Gemeinde versammelt, entsprechend heilige Hände aufheben. Die Frau dagegen soll in stiller Sanftmut die öffentliche Wirksamkeit des Mannes begleiten, weil sie sonst zu sehr gefährdet wäre. Auf all diese Dinge sollte Timotheus in Ephesus achten und wir in Reutlingen oder in Hammerbrücke oder wo wir auch sind. Nun ja, jetzt seid ihr dran. Aber vielleicht singen wir erstmal was und muss ein bisschen sortieren erstmal. Ich weiß nicht genau, wo man anfängt. Vielleicht bei dieser Problematik, die natürlich viele Fragen aufwirft, Männer und Frauen in der Gemeinde, der Gemeindeversammlung, bei dieser Problematik sind wir einerseits natürlich sehr stark abhängig von unserer Umwelt. Wir werden geprägt. Manche Fragen, die wir heute stellen, sind vor 100 Jahren nie gestellt worden. Da kam überhaupt keiner auf die Idee. Und in all den anderen Jahrhunderten der Kirchengeschichte vorher auch nicht. Es hängt also schon damit zusammen, ja, was sich in unserer Umwelt tut, welche Fragen da sind. Aber das ist ja auch nicht verboten. Selbstverständlich dürfen wir solche Fragen stellen. Nun müssen wir nur bei der Beantwortung dieser Fragen auf einige Dinge achten. Die würde ich gern mal als grundlegende, grundsätzliche Dinge sagen für die Schriftauslegung. Wir dürfen die Schrift niemals, wirklich niemals, so auslegen, dass das rauskommt, was ich haben will. Das ist dann in Wirklichkeit nur eine Reinlegung. Dass das rauskommt, was heute Mode ist. Oder irgend so etwas. Ja? Also ich darf nie mit solchen Voreingenommenheiten rangehen. Ich habe sie trotzdem, unwillkürlich. Niemand kann sich ganz davon frei machen. Aber soweit ich kann, muss ich aufnehmen, was steht hier, was steht wirklich hier, und das dann aussagen. Das ist, halte ich also für ganz wichtig. Das ist also fast die Grundregel, also sozusagen keine Brille aufsetzen, irgendeiner Art. Und dazu gehört, wenn ich wirklich die Schrift verstehen will, die Schrift ist nicht so sehr dazu gegeben, dass unsere Erkenntnis sich vermehrt, sondern dass unser Leben sich ändert. Also, wenn ich die Schrift verstehen will, muss ich voraussetzen die Bereitschaft, ich will es auch so tun. Wenn ich gar nicht die Absicht habe, das zu tun, kann es vergessen. Das ist genauso wie einer nach dem Willen des Herrn fragt, ich habe vorhin das Buch vorgestellt, ja, der aber so lange fragt und sucht, bis er das kriegt, was er ja sowieso schon immer wollte. Man kann sich ja alle möglichen Antworten einholen. Also versteht ihr, wenn wir die Schrift auslegen wollen, dann bitte ehrlich und dann auch mit der inneren Bereitschaft, ich will das tun, was die Schrift sagt. Freilich, ich muss es verstehen. Und da gibt es genau bei diesem Thema einige, und zwar nicht unbeträchtliche, Schwierigkeiten. Und diese Schwierigkeiten erzeugen sozusagen die Streitfragen. Und bei manchen dieser Fragen, die jetzt hier sind, muss ich kurz darauf eingehen, obwohl ich das gar nicht so gerne mache. Aber zunächst fangen wir mal an. Was bedeutet lehren? Wie genau kann man das definieren? Lehren meint in, also jetzt mal, ich meine jetzt Lehren der Frau oder so, oder für den Mann, also wo da die Unterschiede zutage treten, meint natürlich eine biblische Lehre im öffentlichen Gottesdienst weitergeben. Für die damalige Zeit könnte es sogar noch höher angebunden gewesen sein, weil ja, man muss das immer mit bedenken, das Neue Testament noch nicht fertig war. Ja, das Lehren auch noch eine viel größere Autorität hatte. Man musste ja alles, was man hatte, aus dem Alten Testament ableiten. Man hatte ja kaum Briefe. Ja, das war eine zusätzliche Schwierigkeit. Und wenn da eine falsche Richtung eingeschlagen wird, ist das extrem gefährlich für die Gemeinde. Aber es ist heute genau noch so. Also das öffentliche Lehren in der Gemeinde, es bedeutet nicht das Lehren, sagen wir mal, zu Hause. Da kann sogar eine Frau Männer belehren. Das Beispiel haben wir etwa von diesem missionarischen Ehepaar Aquila und Priscilla, da die den Evangelisten, den Apollos, zu Hause belehren. Und da steht sogar die Frau als Erste an dieser Stelle gerade. Das könnte durchaus bedeuten, sie hat sogar das Wort geführt. Das darf sein. Das heißt nicht, dass eine Frau nicht lehren soll. Dass eine Frau die Kinder unterweist, darüber macht sich nie jemand Gedanken, das ist selbstverständlich. Eine Frau soll sogar andere Frauen belehren, steht also auch ausdrücklich da. Es meint also nicht, dass sie überhaupt nicht lehren soll, sondern es meint offensichtlich diesen Zusammenhang. Und unser Text redet, da sind sich alle Ausleger einig, egal ob sie das mögen oder nicht, es redet hier von der öffentlichen Gemeindeversammlung. Die Schwierigkeit, die nächste Schwierigkeit, die damit sofort entsteht, das ist auch hier eine Frage, was meint öffentlich? Ich habe das jetzt so gesagt, öffentliche Gemeindeversammlung. Es ist schwierig zu definieren und ich sage jetzt meine Meinung. Und die hängt zusammen mit zwei anderen Schwierigkeiten, nämlich den beiden schwierigen Stellen im ersten Korintherbrief. Und ich muss einfach voraussetzen jetzt, dass ihr das wisst, was da steht. Wenn nicht, interessiert euch das Thema ja sowieso auch nicht besonders. 1. Korinther 11 steht, wenn eine Schwester betet oder weissagt, soll sie ihr Haupt bedecken, ja und so weiter. 1. Korinther 14 steht ganz massiv in mehrfacher Form, dass die Schwester in der Gemeindeversammlung schweigen soll. Und dort, in diesem Abschnitt von 1. Korinther 11 an bis 1. Korinther 14, wird siebenmal vom Apostel Paulus ein Wort verwendet, das man übersetzen könnte mit dem Zusammenkommen, das Zusammenkommen. Das wird nur dort verwendet vom Apostel Paulus, oder es wird überhaupt nur von Paulus verwendet und nur hier mit einer einzigen Ausnahme. Noch einmal beim Apostel Paulus wird dieses Wort verwendet, das Zusammenkommen, und zwar vom ehelichen Zusammenkommen, also Mann und Frau. Aber sonst wird es nur vom Zusammenkommen der Gemeinde gesprochen und nur in diesem Abschnitt. Also, und eine Lösung, diese Schwierigkeit, 1. Korinther 14, 1. Korinther 11 zu beheben, ist die, dass man erklärt, 1. Korinther 11 ist eine grundsätzliche Aussage, die sich nicht direkt auf das Zusammenkommen der Gemeinde bezieht. Es geht erst in der Mitte von 11 los bis 14. Da kommen tatsächlich diese Begriffe vor. Das ist auch meine Meinung. Damit kann ich das auflösen. Wobei ich mir bewusst bin, das ist nur eine Hilfsannahme. Ich kann das nicht endgültig beweisen. Mir scheint es insgesamt am plausibelsten zu sein. Es gibt eine andere Lösung, die lösen einfach das Schweigegebot auf und machen es relativ. Die meinen, das Schweigen meint nur, sie dürfe nicht die prophetische Rede auslegen oder beurteilen, besser gesagt. Ja. Alles andere dürfe sie in der Gemeinde. Diese Auslegung kommt mir einigermaßen unplausibel vor, aus dem einfachen Grund, wieso soll eine Schwester die prophetische Rede nicht auslegen dürfen, wenn sie sogar selbst prophezeien darf, laut 1. Korinther 11. Da kommt man also in ganz andere Schwierigkeiten rein. Es ist natürlich ein Modell, das man im Hintergrund hat, um die Sache einigermaßen zu klären. Ich meine jetzt öffentlich, nach meiner Meinung bedeutet das die Versammlung unter uns, wo auch das Brotbrechen stattfindet. Also ganz simpel gesagt, ich sage es meistens, wenn mich Leute fragen in den Gemeinden, das, was wir am Sonntag machen. gibt andere, die definieren das anders, aber auch diese Definitionen können wir nicht mit letzter Sicherheit begründen. Ich nehme meine Begründung nur heraus aus 1. Korinther 11 bis 14, weil da eben gerade auch vom Brotbrechen die Rede ist. Ja? Und von daher nehme ich das so, das wäre also für die Bibelstunde eine viel größere Freiheit gegeben. Und auch diese öffentliche Versammlung meint es, glaube ich, hier. Ja, das so ist meine Erklärung. Wird hier die Frage, habe ich nicht ganz verstanden, da müsste vielleicht noch mal jemand das ein bisschen genauer erklären. Wird somit nicht die Untersagung des öffentlichen Betens der Frau ausgesprochen, sondern nur ihr Auftreten beim öffentlichen Gebet. Das hängt eben davon ab, wie man dieses Desgleichen oder so versteht. Ja, von der Grammatik her ist es wahrscheinlicher, dass es sich auf das Ich will bezieht, was ich vorhin erwähnt habe. Wenn man das auf das Desgleichen bezieht, dann wäre das natürlich auch okay. Und auf jeden Fall treffen die anderen Dinge ja ohnehin zu. Ja, auch wenn die Schwester mitbetet in der Gemeinschaft, dann soll das auch in der entsprechenden äußeren Form sein. Genau wie bei den Männern es ganz wichtig ist, dass sie eben in dieser inneren Haltung auch vor Gott in Ordnung sind. Die Dinge, die wir vorhin gesagt haben. Stellung der Frau in der Gemeinde gilt für Verheiratete oder nur Singles? Das ist auch so eine Frage, die, oder das ist eigentlich, das hätte ich am Anfang noch sagen sollen. Es gibt so einige Prinzipien bei der Schriftauslegung, oder wie soll ich sagen, wir sollten bei der Schriftauslegung so wenig wie möglich pharisäisch sein. Entschuldigt diesen Ausdruck. Aber Pharisäer, die waren darauf aus, bei dem Gesetz jede einzelne Wendung zu erkennen. Ja, also jedes Tüttelchen sozusagen. Also darf man jetzt den Zehnten geben beim Dill und beim Kümmel nicht? Oder muss man das geben und woanders dann? Versteht ihr? Und diese Frage ist in diesem Sinn gestellt. Die neutestamentlichen Ordnungen für die Gemeinde und für den Einzelnen, auch die neutestamentlichen Gebote, ich habe das mal genannt, Imperative der Freiheit. Also die meinen, hier gibt Gott einen Rahmen vor oder er sagt manches so allgemein, dass du dir selber überlegen kannst, was jetzt für dich gilt. Es wird hier einfach von den Frauen gesprochen, es wird nirgendwo was vom Alter gesagt. Es wird nirgendwo was ob sie jetzt verlobt sein soll oder verheiratet sein soll oder irgend sowas. Ja? In manchen Gesellschaften hat man das so gemacht. Da hat man einfach eine Grenze gezogen. In früheren Gesellschaften oft, da war das manchmal sogar durch die Art der Kopfbedeckung klar. Ja, die Frau ist schon verheiratet, die ist noch nicht oder so. Aber davon sagt die Schrift überhaupt nichts. Und ich denke, das ist wichtig. Das ist sehr wichtig, dass wir verstehen, Gottes Wort gilt in jeder Kultur. Und in jeder Kultur soll man sich darum bemühen. Und man darf auch niemals etwa von der damaligen Zeit her, die sogenannte Zeitgeschichte, dann der Bibel überstülpen. Die Zeitgeschichte steht niemals über einer biblischen Argumentation. Das gehört eigentlich auch noch an den Anfang, was ich vorhin sagen wollte. Weil erstens die Zeitgeschichte ist ganz unsicher. Meistens behaupten dann nur irgendwelche Leute was, ohne das jemals beweisen zu können. Gerade bei diesem Thema habe ich schon mit Hülle in Hülle und Fülle damit zu tun gehabt. Es meint also die Frau, und wenn du jetzt ein Single bist, oder wenn du noch nicht verheiratet bist, oder wie auch immer, dann richte dich sinngemäß danach. Es wäre doch einigermaßen merkwürdig, dem Geist der Schrift, überleg doch mal, ja, wenn hier das Wort Gottes das sagt für Frauen, und dass man jetzt aber selber überlegt, ah ja, ich bin aber eine Single, also ich darf das. Alle anderen müssen schön still sein oder so. Ja, dann fragt man, und wen soll ich denn dann fragen zu Hause, wenn die Frau ihren Mann fragen soll, ich habe ja keinen oder so. Tausend solche Ausreden findet man dann. Oder was ist, wenn mein Mann nicht so intelligent ist wie ich? Ja, alles Mögliche. Also, ich weiß, Wojtmuni hat das mal beantwortet. Sagt, frag ihn trotzdem. Wenn er es nicht beantworten kann, frag ihn nochmal. Irgendwann fängt ein Mann an, hinzugehen und jemanden zu fragen, der es weiß. Da hast du ihn auf diese Weise durch deine Demut dazu gebracht, dass er endlich mal was lernt. In allen Fällen, liebe Geschwister, ich kann es nur sagen, ich möchte gern In Einzelheiten werden wir bestimmt auch unterschiedlicher Meinung sein. Und eine Gemeinde muss sich auch irgendwie festlegen. Das kann man nicht jedes Mal ganz anders machen. Ja, das muss schon so sein. Aber mir kommt es darauf an, dass das Prinzip stimmt. Dass wir wirklich aufrichtig fragen, was sagt der Herr? Dass wir nicht um irgendeine Meinung oder scheinbare Freiheit kämpfen. Mir ist das vor kurzem passiert. Jetzt im Januar, glaube ich, also wo ich unterwegs war in der Gemeinde und auch ein Thema hatte, ganz von einer ganz anderen Ecke her, einen ganz anderen Text. Und da sagte mir eine Schwester hinterher, da ging es um Werdet voll Geist, Epheser 5, jetzt fällt mir das wieder ein. Und da steht auch, ja, das Werdet voll Geist, das hängt selbst damit zusammen, dass man sich einander unterordnet in der Furcht Christi. Das kann man aus dem Griechischen sehr schön ableiten, weil das ein ganzer Satz ist, der bis dahin geht und dann kommt eben auch die Frauen, den Männern und so weiter. Und eine Schwester sagte mir hinterher, weißt du, was du jetzt erklärt hast? Genau das habe ich erlebt. Genau das habe ich gemacht. Die hatte eine katastrophale Ehe. Ihr Mann war also schlimm, der war ungläubig. Und sie hat es gemacht, genau wie die, also seit sie sich bekehrt hat, genauso wie die Schrift das sagt. Und das haben mir alle abgeraten. Ihr Mann ist fremdgegangen, sonst was. Ihre Ehe ist heute in Ordnung. Ihr Mann ist noch nicht bekehrt. Sie sagt, ich habe das genauso gemacht. Und die Frau ist, die strahlt eine Liebe aus, wenn man die sieht. Das ist frappierend. Und sie erzählt von ihrer eigenen leiblichen Schwester, die gleichen Probleme hatte oder ähnliche Probleme in der Ehe. Und die ist zu Psychotherapeuten gegangen und hat also das Zeugs gemacht, was die ihr empfehlen. Das führt letztlich ins Chaos. Liebe Geschwister, das ist meine Erfahrung immer. Man kann nur am besten kommen, wenn man das tut, was die Schrift sagt. So genau man es halt versteht. So gut, wie man es versteht. Ich denke, der Herr verzeiht uns das am ehesten. Ist das richtig? Nur die Männer sollen die Hände aufheben, so will es Paulus. Paulus sagt dies aber nicht den Frauen. Nun, wie sollen die Frauen beten? Dürfen sie auch die Hände aufheben? Nun, beten soll jeder Christ, sowieso. Ja, bei jeder nur denkbaren Gelegenheit. Hier war eindeutig die Öffentlichkeit beschrieben. Wie soll was in der Öffentlichkeit stattfinden? In der Öffentlichkeit läuft manches anders ab, als auch bei uns zu Hause in der Familie. Ich kenne das überhaupt nicht anders bei uns zu Hause, also selbst bei meinen Schwiegereltern, wenn ich da war, als Verliebter noch nicht mal verlobt. Und wir haben dann Andacht gemacht oder so, nach dem Essen Abend, da haben immer alle gebetet, der Reihe rum. Ja, mein Schwiegervater, meine Schwiegermutter, und die ist jetzt über 80. Und ich freue mich immer noch, wenn die wohnt jetzt bei uns zu Hause, wenn sie betet, wie klar sie betet, was für gute Gedanken sie hat. Selbstverständlich beten wir. Beten Schwestern überall, bei jeder Gelegenheit, wo sie Dienste tun, aber eben nicht an dieser Stelle. So denke ich, ist das zu verstehen. Steht ihr, das hängt also mit vielen Worten zusammen. Wenn ihr es anders meint, dann müsstet ihr allerdings auch die andere Konsequenz ziehen. Also wenn eine Schwester betet, dann soll sie ihr Haupt bedecken. Also wenn in der Öffentlichkeit, das ist jetzt 1. Korinther 11, dann solltet ihr das auch deutlich machen. Jawohl, ich stelle mich nicht über die Ordnung, die Gott gegeben hat, sondern ich akzeptiere sie. Das wäre nochmal eine schwierige Auslegung wert. Also das 1. Korinther 11, das ist eines der schwierigsten Kapitel der Bibel, weil wir manches nur sehr schwer darin verstehen können. Aber ich glaube, so viel ist schon deutlich. Also, ich meine schon, dass es hier um das öffentliche Beten geht. Selbstverständlich kann eine Schwester in welcher Haltung auch immer beten. Und wenn sie für andere betet, für ihre Kinder, wäre es auch nicht gerade gut. Sie hätte sich im Augenblick vorher gerade über die Kinder geärgert. Und sagt das dann vielleicht sogar im Gebet. Ach Herr, gib doch, dass der jetzt brav ist. Wie das auf die Kinder wirkt, könnt ihr euch ja vielleicht ausmalen, oder? Es muss immer in der richtigen Haltung sein, wie wir vor Gott sind. Eine Frage, vorletzte. Wie lang sollen die Haare sein? Beim Mann kurz, bei der Frau lang. Das sagt die Schrift. Alles andere ist frei. Was lang ist, was bei der Frau als kurz gilt, gilt beim Mann für lang. Oder so, ja? Es ist also, wir haben die irrsinnigsten Vorstellungen dabei. Lasst euch die Freiheit. Geht nicht über die Schrift hinaus. Die Schrift sagt so viel und sie sagt es nicht mal als Befehl. Sie sagt es nur als eine Erwähnung nebenbei. 1. Korinther 11 steht das übrigens, ja? Da gebt euch die, lest euch selber durch, überlegt, wie du das machen solltest. Letzte Frage, die habe ich mir als letzte aufgehoben, weil die, ich halte die für wichtig. Wie verhalten sich Frauen, wenn Männer ihre Verantwortung im Gebet nicht wahrnehmen, sondern aus irgendeinem Grund lieber schweigen? Das ist nicht so einfach. Zunächst zu Hause. Also hier ging es ja um das Gebet in der Gemeinde. Und Frauen müssen sehr vorsichtig sein, ihren Männern etwa in irgendeiner Weise auf den Wecker zu fallen. Durch Reden. Frauen können besser reden als Männer, fast immer. Das hat man festgestellt. Männer können anderes besser. Ja? Meinthalben, sie haben bessere Vorstellungskraft, wenn es um Geometrie geht oder solche Sachen. Aber okay. Die Frau soll zu Hause eine gute Frau sein. Und die Verantwortung wahrnehmen und schon zu Hause irgendwas tun, erstmal darum beten, wenn ihr Mann vielleicht ganz neu bekehrt ist. Manchmal ist das so, die Frau hat sich viel früher bekehrt, der Mann gerade erst, traut sich noch gar nicht zu beten. Denkt, da weiß, da muss man ganz feierliche Formulierungen haben oder so. Dann soll sie erstmal für ihn beten, würde ich sagen. Und sie soll in aller Zurückhaltung ihn vielleicht daran erinnern, er könnte zu Hause mitbeten. Dass man alle, dass man das ganze Familie betet, das finde ich schön, wenn man das einfach lernt. Es ist viel unbefangener. Es ist eine Überwindung, wenn man irgendwo in einer anderen Gruppe beten soll. Meinthalb für mich, weiß ich noch, wie schwer das war, das erste Mal auf einer Kinderfreizeit mitzubeten. In der Öffentlichkeit. Ja, das kostet eine tüchtige Überwindung. Hier war noch eine Zusatzfrage, bitte. Ja. Da wollte ich jetzt gerade drauf hin. Ja, natürlich. Also ich meine, es geht aber zu Hause los. Ja, das geht zu Hause los. Und man muss es ja nicht so dumm wie möglich anstellen. Ja, man sagt ja manchmal im Scherz, der Mann ist das Haupt, aber die Frau der Hals oder so. Ich will es nicht unbedingt forcieren, so steht es auch nicht in der Bibel. Aber es steht auch nicht da, dass die Frauen das so dumm wie möglich anstellen sollen. Die Frauen haben großen Einfluss in der Familie, sehr großen. Bei den Kindern sowieso, ich habe das gar nicht gesagt, es hängt viel von den Müttern ab, wie die Kinder mal werden und wie brauchbar für den Herrn die Kinder werden. Man kann unwillkürlich, also wenn doch die Frau zuerst bekehrt war, wie es oft der Fall ist, man kann den Mann einfach mit reinziehen und willst du nicht auch mal mitbeten oder würdest du mal mit den Kindern beten heute Abend, so vorm ins Bett gehen? Ja, oder so. Und in der Gemeinde, ich würde vielleicht das einmal ansprechen, aber nicht häufiger, da muss man sehr vorsichtig sein, aber man könnte den Ältesten sagen, ich habe den Eindruck, mein Mann, der würde vielleicht, aber traut sich noch nicht, kannst du den nicht mal ansprechen, dass er Mut hat, mal mitzubeten. Oder man trifft sich in kleineren Gruppen. Es ist gut, auch zu beten, aber natürlich soll man nicht beten, einfach bloß, damit ich mal gezeigt habe, dass ich da bin. Wir haben es ja gesehen, Gebetsgemeinschaft ist noch mehr. Und wenn ich ein Anliegen habe, fange ich irgendwie auch an zu beten. Das ist also ein Prozess, der ein Weilchen dauert und man kann es nicht einfach so fordern und betet mal drauf los irgendwie, sondern es fängt eben zu Hause an. Es ist schade, dass manchmal sich zu wenig trauen oder zu wenig da sind, richtig, zu wenig Männer. Die sitzen zwar da, die sind aber geistig nicht da, nicht dabei oder so. Das ist dann schade. Das ist nur ein Prozess, der langsam in Ordnung kommt. Das kann man nicht durch einen äußerlichen Akt oder so erreichen. Das meine ich damit. Mehr weiß ich nicht zu sagen. Bitte? Passiert das also ab und zu? Aha. Das würde ich sagen, da müssen sich, das kann ich hier jetzt von hier aus nicht beantworten, da möchte ich gerne mal mit den Ältesten reden, was die da eigentlich machen sollten oder demjenigen, der da die Leitung hat von dieser Stunde. Ja, dann sollte man schon mal ein bisschen vorarbeiten und da einiges tun, das öfter passiert vor allen Dingen. Ja, das kann man nicht pauschal beantworten. Und wenn solche da sitzen, die dann gewöhnlich schweigen, ich weiß ja nicht, wie viel von dieser Sorte hier sitzen, würde ich das auf keinen Fall jetzt ohnehin so sagen. Aber mit den Ältesten könnte man dann schon mal ein Wörtchen reden. Man muss überlegen vorher, ja, wie ginge das? Was können wir eigentlich tun? Und letztlich ist das ja wirklich ein geistlicher Prozess, das Beten. Wir stehen vor Gott. Und manchmal kann man jemand helfen durch bestimmte Dinge. In der Jugendarbeit haben wir das so gemacht. Du kannst jemandem mal eine Aufgabe übergeben. Oder kannst sagen, mach du doch mal einen Anfang. Manchmal geht's. Wenn er sich nicht traut, schreib's dir mal auf. Wir haben das im Jugendkreis manchmal gemacht. Schreib dir ein Gebet auf. Wo steht denn geschrieben, dass das verboten ist? Da tun wir uns wiederum manchmal schwer, ja? Aber ich habe gerade in der stillen Zeit oder so, es ist sehr schön, mein Gebet richtig aufzuschreiben. Und dann lies es einfach mal vor, wenn du den Eindruck hast, es ist für andere geeignet. Nicht, dass wir Gebete formulieren wollen, das meine ich damit nicht, sondern als eine Brücke zum freien Beten vor Gott, was wahrscheinlich doch unser Ideal ist.